Jetzt wäre die.
Okay.
Jetzt
ist dann fangen wir jetzt mit dem Vortrag okay, an.
Ein Klicker wenigstens oder irgendwas?
Wir haben hier, da auf der Folie sehe ich gerade, stehen drei Namen. Okay. Vorne steht Peter Löwe, ein alter Hase. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, da warst du am GFZ und du warst schon im Voskis e.V., als der noch Gasanwendervereinigung hieß. Lange. Also insofern können wir da auf sehr viel Erfahrung beim Referenten zugreifen und dann leg mal los, bitte.
Danke, Jörg. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wie viele Trekkies sind hier wegen dem Titel, dem Untertitel, der jetzt hier nicht mehr gezeigt wird? Oh, okay, wir haben einen Trekkie, das ist gut. Nee, zwei Trekkies, okay. Nein, ein bisschen Star Trek wird kommen. Das ist das Schöne, wenn man eine Präsentation am Ende einer Konferenz macht. Man hat wunderbar Zeit, dann noch in der Nacht die Foliensätze anzupassen auf das, was schon gesprochen worden ist und die jüngsten Entwicklungen, in denen sich das genau das hier auch passiert, um es auch ein bisschen unterhaltsam zu machen. Oder andersrum gesagt, seitdem ich den Vortrag vorbereitet habe, ist dermaßen viel passiert, dass es ein bisschen mehr als das audiovisuelle Erbe unter besonderer Berücksichtigung von Captain Kirk geworden ist. Aber legen wir erstmal los. Ja, Thema ist das audiovisuelle Erbe der OSGO-Projekte mit ein bisschen Captain Kirk. Okay, die Folie ist verhackstückt, was soll's. Ich wollte meinen Arbeitgeber vorstellen. Ich arbeite an der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Das werden die wenigsten wahrscheinlich von Ihnen kennen. Ich kannte es bis vor 2 Jahren auch nicht wirklich. Das ist die Deutsche Fachbibliothek für Technik, Architektur, Chemie, Informatik, Mathematik und Physik. Sie sehen, Geo kommt eigentlich nicht vor. Es ist weltweit die größte Fachbibliothek für Technik und Naturwissenschaften mit 125 Regalkilometern Material, also eine richtige Bibliothek. Als ich dort angefangen habe, war dann die erste Frage aus der Community, cool, du arbeitest für eine Bibliothek. Gedal oder wo bist du? Nein, es ist eine richtige Bibliothek. Wir sind unter anderem auch die Uni, wir arbeiten an das unter anderem auch als Universitätsbibliothek für die Leibniz-Bibliothek in Hannover und sind ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Und unsere Aufgabe, das ist das Wichtige, ist, Wissen im Bereich Forschung und Industrie zu bewahren und das den Kunden international zur Verfügung zu stellen. Und zwar so, dass man es auch noch in 10 Jahren wiederfindet. Was ja hier in der schnelllebigen IT-Zeit manchmal nicht so ganz so trivial ist. So. Ja, diese Folie ist neu. Das ist so das, was bei mir so rübergekommen ist in den letzten 2 Tagen, was hier so sich so alles getan hat. Ein bunter Strauß von Themen, der diskutiert worden ist. Wir haben State of the Art, visionäre Entwürfe, wie man es in Zukunft machen könnte. Ganz praktische How-Tos, wie zum Henker kriege ich etwas hin. Meinungen, Einschätzungen, was ist eine gute Idee, was ist eine schlechte Idee, haben wir ja gerade vorhin schon auch wieder gehört. Dann Bleeding Edge, was funktioniert so ein bisschen und wird demnächst kommen. Oder auch Reality Checks, naja, was war vielleicht nicht so eine dolle Idee, aber das haben wir erst später rausgekriegt. Um diese ganze Information zu kriegen, gibt es prinzipiell 2 Möglichkeiten. Die eine ist, man investiert selber ein bisschen Geld zumindest, um auf die Konferenz zu kommen. Das heißt, man setzt sich in den Zug oder ähnliches, kommt hier hin und investiert dann nochmal auf der Konferenz Zeit, in einem speziellen Vortrag zu sein. Also da danke an Sie alle, dass Sie hier sich die Zeit für mich nehmen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich weiß, wie das läuft. Die andere Möglichkeit ist, dass, wenn man aus beruflichen Gründen oder anderen nicht zur Konferenz kommen kann oder sich oder die Slots unterschiedlich priorisiert hat, dann ist man eben nicht da. Man hört es nicht live und dann hat man 2 Optionen. Entweder man liest die Proceedings oder man schaut die Vortragsvideos. Problem ist jetzt jedoch, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, also ich bin noch nicht so der Typ, dass ich mich dann ein Wochenende einschließe mit einem Kasten Orangensaft und dann nonstop alle Vortragsvideos gucke. Kommt vielleicht noch. Schlimmer wird das vor allen Dingen nochmal, wenn wir nicht nur über eine Staffel Game of Thrones, Simpsons oder Foskis reden, sondern vielleicht über ein, in den letzten 5 Jahren kam das mal auf der Konferenz, aber ich weiß nicht mehr wann und wo. Da muss man sich vielleicht noch länger einschließen, um das zu gucken. Dann sollte man noch mehr Nahrungsmittel mitnehmen. Aus Bibliothekssicht wäre es sehr, sehr schön, wenn wir eine gezielte Suchmöglichkeit in diesen audiovisuellen Informationen hätten, auch rückwirkend, dass wir die Sachen wiederfinden und im Idealfall, dass wenn ich eine tolle Sache gefunden habe, dass ich das dann teilen kann über meinen Blog oder wie auch immer, dass man das in die Welt tragen kann, damit andere Leute eben sich nicht auch das Wochenende lang einschließen müssen, um Videos zu gucken. Das ist jetzt die offizielle Einstiegsfolie, mit der ich eigentlich beginnen wollte. Foskis und OSGO, über die OSGO hatten wir eben schon gehört, sind prinzipiell meritokratische Organisation. Meritokratie kommt nicht von Merino, also nicht von Schaf. Wir sind keine Schafe, sondern wir sind eine Versammlung von Gleichen. Leute hier werden dadurch anerkannt, oder wir erwerben Respekt untereinander, dass wir Eigenleistungen erbringen, dass wir voranstampfen, neue visionäre Software machen oder dass wir in Gruppen kollaborieren, uns in Teams einbringen, kommunizieren und etwas machen. Dadurch wächst der Wert der Einzelnen in der Gemeinschaft. Und Sie kennen vielleicht den Sol Katz Award, der einmal im Jahr im Rahmen der Phosphogie ausgesprochen wird, sozusagen der Grammy oder der Oscar unserer Community. Also wir bewerten auch das, was wir tun. Wir sind anders als in der Wissenschaft. Man muss nicht einen Doktortitel tragen, man muss nicht habilitiert sein, um hier mitzumachen. Es ist auch unabhängig, ob man Geologe, Bodenkundler, Fernerkundler ist. Wir sind fachdomänenagnostisch. Uns verbindet hier die Technologie, über die wir reden. Problem ist jetzt jedoch, viele von uns haben auch, oder zumindest von denen, die schon länger dabei sind, mehr oder minder in der Wissenschaft angefangen und haben dann den Weg hierher gefunden. Der Rückkopplungsprozess in die Wissenschaften, es funktioniert. Wir haben Geo for All, was Arnulf Christel auch vorgestern kurz vorgestellt hat. Da gibt's Ansätze, aber immer noch ist es so, dass wenn ein Wissenschaftler programmiert, muss er oder sie ein bisschen verrückt sein, weil man kriegt dafür immer noch keine vernünftige Anerkennung, außer man gründet eine Firma aus und geht in die Wirtschaft. Also diese Feedback in die Wissenschaft, damit auch unsere Leistung gezeigt und zitiert werden kann. Weil zitieren ist die Münze in der Wissenschaft. Das haben wir noch nicht so ganz. Und was wir auch noch nicht haben, ist aus der Bibliotheksperspektive eine vertrauenswürdige, langzeitarchivierte Basis. Dass das, was wir heute tun und das, was wir vor 10 Jahren getan haben, auch noch in 30 oder 40 Jahren auffindbar ist. Ich denke, das kommt auch aus der Entwicklung geschuldet. Das gesamte Geschäft ist dermaßen schnelllebig. Wir hatten so viel zu tun, überhaupt Firmen zu gründen, Projekte zu bauen, dass wir überhaupt darüber nachdenken konnten. Aber mittlerweile haben wir genug Geschichte unter unserem Gürtel. Die Community ist gewachsen, erwachsener geworden und man muss auch über so etwas jetzt mal sprechen. Genau, die Community. Auf OSGEO-Ebene mal gesehen, die Roadmap ist vom letzten Jahr, ist nicht aktuell, aber sowas auf OSGEO Live sich derzeit tummelt. Sehr viele Projekte. OSGEO bietet die Kernkompetenzen ist, die Lizenzsicherheit zu bieten, also dass die Projekte, die OSGEO lizenziert sind, sozusagen qualitätsgesichert Open Source sind. Die Codebasen werden gehostet, wir haben die Projekte, wir bieten Referenzdaten, Testdatensätze und wir bieten auch Dokumentation, How-Tos, User Manuals, Developer Manuals. Zusätzlich jedoch geistert relativ viel weiterer Content auf YouTube und Vimeo rum und ähnlichen Videoportalen. Jetzt setze ich gerade mal die Bibliotheksmütze auf. In rechts, der kleine Balken, sehen Sie, wo oben textuelle Information steht und unten traditionelle Fachbibliotheken. Das ist das, was Bibliothekare gut können und sehr gut verstanden haben und seit Jahrtausenden machen mittlerweile. Man geht da bis auf die Tontafeln zurück aus dem alten Sumer. Da geht es um wissenschaftliche Journale und Bücher, die man greifen kann. Linker Hand haben wir dann in offenen Intervallklammern die nicht textuelle Information. Meiner Ansicht nach hilft das nicht wirklich, nur zu sagen, okay, etwas ist kein Buch. Ja gut, aber was ist es denn? Und da gibt es neuerdings den Begriff wissenschaftlich-technische Informationen dafür. Und da sehen Sie jetzt die grünen Bobbel. Das ist so das, wo wir auch uns mit OSGEO wiederfinden und Foskis, also Software, Entwicklerdokumente, Userdokumente, Daten. Aber es gibt auch diese gelben Sachen, Film, wissenschaftlich-technische Informationen, Konferenzbeiträge, so wie heute, also wie ich jetzt hier auch abgefilmt werde, Screencasts oder auch einfach Datenanimationen, dass wir mal zeigen, wie sich beispielsweise der OSM-Datensatz über die Jahre weiterentwickelt. Von diesen Filmen, die auf YouTube liegen, gibt es relativ erschreckend viele. Das ist jetzt eine Grafik, die Markus Netele, der, glaube ich, jetzt gerade nicht im Saal sein kann, mal gemacht hat. Er ist da. Okay, Markus, danke für die Referenz. Er ist auch mit Zitat unten. Also er kriegt Ruhm und Ehre dafür. Das ist wichtig. Er hat sich Arbeit gemacht. Ich zitiere ihn und er kriegt Anerkennung. Es lohnt sich für ihn. Ich habe da noch mal bei YouTube geguckt, wie viele Filme denn für die einzelnen Projekte da sind. Es sind erschreckend viel. Damals schon, letztes Jahr 70.000 insgesamt. Wahrscheinlich mittlerweile ein ganzer Batzen mehr. Toll. Nur Bibliotheksmütze wieder auf. So toll ist das nicht. In der Grafik rechts haben Sie unten den klassischen Prozess, wenn man einen wissenschaftlichen Beitrag macht. Man hat Metadaten und Daten, daraus macht man ein Manuskript, publiziert man, das geht links in die Bibliothek, grüner Rahmen drum, scheint eine gute Idee zu sein. Wenn Sie aber jetzt eine Datenanimation gemacht haben, dann sind das Ihre privaten Dateien, Ihre private Festplatte oder Sie laden es in die Illusion der Sicherheit des Netzes, Sie laden salopp gesagt auf eine private YouTube-Festplatte und es landet im Mülleimer. Kontrovers. Wieso Mülleimer? Naja, das eine ist, wir können derzeit im Netz meistens nur über eine URL zitieren. Die Dinger zerbrechen regelmäßig. Sie finden das regelmäßig nicht. Sie kriegen eine freundliche Fehlermeldung. Das war's. Das wird nicht nachgezogen. Wir können derzeit nicht im Video gucken, suchen. Wir können keine Referenz auf einen speziellen Punkt im Video machen. Auch so eine Frage, YouTube, derzeit nehmen wir es als Gott gegeben. Das gibt's seit 10 Jahren. Wie lange wird es das geben? Ich kann es nicht sagen. Was kommt danach? Vielleicht kommt nichts danach. Wer übernimmt dann das Erbe von YouTube? Alles offene Fragen oder neue Formate. Also der Mülleimer soll nicht heißen, dass ich YouTube nicht mag. Ich nutze es selber sehr aktiv. Es ist einfach nur, wenn man es aus einem gewissen Winkel anguckt, ist es nicht so der sichere Datenspeicher, der es sein sollte. Okay. Eine Sache ist jetzt halt eben, es muss sich lohnen, wenn wir Inhalte machen, gerade für die Wissenschaften. Es muss, Reputation ist die Münze in der Wissenschaft. Also daran wird was gemessen, ob, wie oft etwas zitiert wird, umso netter ist es. Realität ist, Filme zu produzieren ist arbeitsintensiv. Man braucht irgendeinen Zugang zu dem Material, der besser ist als eine URL, um es langfristig zitieren zu können. Und man braucht auch die Informationen dazu. Das ist das, was die Bibliotheken als Metadaten bezeichnen, also nicht, was wir als Metadaten hier sehen, um die Sachen wiederfinden zu können. Also welcher Name, Autor etc. Und ganz wichtig, wenn wir etwas tun, wenn wir uns die Mühe machen, sowas herzustellen, brauchen wir Lizenzen, wirklich die Kontrolle, dass wir wissen, wer was wann damit machen darf oder nicht. So, ja, komm her. Jetzt. Ja, jetzt nochmal verstärkt so der Blickwinkel der Bibliotheken. Wissenschaft lebt davon, dass wir miteinander kommunizieren. Genau das tun wir hier in diesen 3 Tagen. Und je besser wir das tun, dieses Kommunizieren, das Teilen von Wissen, je besser wir das machen, umso schneller wächst der wissenschaftliche Fortschritt. Ist zumindest die Hoffnung. Murphy's Law gilt natürlich trotzdem. Nochmal ganz kurz jetzt zu meinem Arbeitgeber, der schönen Technischen Informationsbibliothek im Welfenschloss in Hannover gelegen. Also ist wirklich ein sehr schöner Ort. Textuelle Informationen kann man seit 1959 ganz toll. Und jetzt in der aktuellen Strategie möchte man darüber hinausgehen. Wir wollen Software, wissenschaftlichen Film, 3D-Daten, Simulationen etc. auch integrieren und erschließen. Also wir wollen die datengetriebene Bibliothek des 21. Jahrhunderts werden. Da hat man 2005 mit angefangen, mit der Einführung von digitalen Objektidentifikatoren für Datensätze. Das kennen Sie vielleicht auch von Journalartikeln, da ist dann hinten nicht nur eine ISBN-Nummer, sondern auch eine DUI-Nummer. Es funktioniert wie eine ISBN für Bücher, nur das Ganze für Daten. Und eben so, dass Sie es auch wirklich wiederfinden, dass es fest aufgehoben wird. Das machen wir nicht, wir sorgen nur dafür, dass es wiedergefunden wird. Und dass die Daten hoffentlich auch in 30, 40 Jahren noch präsent sind, auf was immer für Maschinen wir dann arbeiten werden. Dieses Jahr sind wir mit einem neuen Produkt online gegangen, das ist das sogenannte TEBAV-Portal. Das wurde jetzt im Januar produktiv. Okay, ich muss sagen, die Suchfunktionen sind noch Beta. Ja, ich muss jetzt stark auf die Tube drücken. Okay, ein bisschen verquasselt. Was bringt das Ding? Klicken wir mal. Wir archivieren damit Konferenzbeiträge unter anderem in der Geoinformatik. Und teilweise auch internationale Einzelbeiträge. Also es ist ein Portal, ein sicherer Hafen für audiovisuelle Informationen. Und da findet man auch schon unsere Community. Wenn Sie auf diesem schönen Portal, URL rechts unten, mal gehen und suchen, finden Sie jetzt Beiträge von der Foskis, letztes Jahr von Berlin. Phosphor-G wurde schon akquiriert, wird noch gerade vorbereitet. Das ist in ein paar Wochen, wird das auch online sein. Und es gibt schöne Einzelfilme. Auch da wieder Respekt an den Herrn Neteler, der sowas wie die Gorse-Code-Animation vom Gras, der Gras-Code-Basis gemacht hat. Auch solche Sachen als wissenschaftlich anerkannten Geoinformatik-Beitrag finden Sie da. Wie funktioniert das? So sieht das Portal in etwa aus. Kann bitte jemand die Tür zumachen? Danke. Man kann einfach suchen, so wie bei YouTube, Sie suchen nach Begriffen und Sie finden dann was. Der Mehrwert, das sage ich jetzt mal salopp, ist, dieses Portal sucht nicht nur in den Metadaten, also im Sinne von, wie heißt das Video, wer hat es gemacht, sondern es wird auch eine Textanalyse gemacht, was wird im Video gesprochen, auch das können Sie über den Text suchen, was wird im Video gezeigt, nur welche Worte werden hingeworfen, auch das wird wiedergefunden und auch noch so eine Szenenerkennung, die Software zumindest unterscheiden kann, ob wir es mit einem Vortrag oder einer Datenanimation zu tun haben. Ja, hier ein Beispiel vom letzten Jahr, das hat Arnulf Christel gebracht, schöne kontroverse These. So etwas im Netz mal zu suchen, wo finde ich Informationen dazu? Wer hat sowas zuerst gesagt? Wo findet man das? Das können wir damit leisten. Sie haben unten so einen Slider, die Position im Film, da hat er schon knapp 6 Minuten gesprochen und Sie haben unten diese DOI, dieser DOI-Link, den können Sie einfach cut-pasten, in einen beliebigen Browser Ihrer Wahl einfügen und Sie springen sofort an diese Stelle des Videos. Sie können das in Ihr Wiki einstellen, in Ihr Blog. Man kann das auf OSG oder Foskis-Seiten benutzen. Das ist nicht schlecht. Punktgenau sicheres Zitieren, langfristig. Ist ein Mehrwert. Jetzt kommen wir Richtung Captain Kirk. GRAS ist ein ganz altes Projekt, was vor der Foskis und vor OSG schon bestand. Hat über 30 Jahre auf dem Buckel. Groß, mächtig, alt. Heutzutage Videos machen kann man ganz leicht, ist auch dokumentiert, wie das geht, steht alles im Wiki, also heutzutage, wir denken nicht mehr drüber nach, aber das Projekt ist, wie gesagt, alt, 82 begonnen und im Jahr 87 gab es weltweit um die 100 Installationen, damals GRAS 2.0. Die Hardware sah aus wie dieser Kasten unten links, das ist eine Sun 150U, ich weiß darüber auch nichts. Das Zeug war teuer. Eine Hardware-Instanz, also ein Arbeitsplatz, kostete 50.000 alte Dollar. Das sind 80.000 Euro heutzutage für einen GIS-Arbeitsplatz. Wir sind ziemlich weit gekommen seitdem. Dieses Bild ist auch aus einem Video rausgezogen worden und kann zitiert werden. Also auch so der, wie können wir argumentieren, wie können wir unsere Story spinnen. Um damals den Leuten einen Mehrwert zu geben, dass man bitte diese Hardware und diese Software installiert. Die Software hat man, soweit ich weiß, umsonst gekriegt, man musste eben nur die Hardwarekosten tragen, hat der damalige Entwickler des US Army Corps of Engineers ein Video herstellen lassen, das GRAS-Video. Das sehen Sie rechts, das wurde dann auf VHS-Videokassetten richtig oldschool verteilt. Seinerzeit war es so, ich beschleunige ein bisschen, das sind noch ein paar englische Folien, die ich noch reingepackt hatte. Aus irgendwelchen seltsamen Gründen ist die GRAS-Entwicklung sehr mit Star Trek, mit der Serie Raumschiff Enterprise verwoben. Das ist ein Zitat vom Jim Westerveld, was er mal gemacht hat. 1983 hatten sie im Ford, das ist ein Tippfehler, McClellan, die Software zum Laufen gebracht, waren sehr stolz, dass man bunte Karten zeigen konnte. Und die erste Frage war, sehr schön, aber können wir das jetzt auch drehen? Für uns heutzutage vollkommen selbstverständlich, aber damals so eine ganz andere Dimension, die man nicht erbringen konnte. Hintergrund war, 82 war der zweite Star Trek-Film rausgekommen, Der Zorn des Khan, jetzt letztens als Into Darkness neu verfilmt worden. Da gab es schicke suggestive Grafiken und man implizierte einfach, dass dieses GIS das doch auch können müsse. Großer Frust für die Entwickler. Auf jeden Fall, darauf hat man aufgesetzt, als man dieses Video produzieren wollte, was man in 6 Monaten gemacht hat. Das war der Bob Lazar, rechts oben. Der hat zusammen mit Carla Payton, die mittlerweile leider verstorben ist, das Skript ausgearbeitet. Und Roger Inman in der Mitte zu sehen, hat dann letztlich ein gutes Angebot gemacht, das Video herzustellen. Mit analoger Technik wohlgemerkt. Entschuldigung, schon digital, aber oldschool. Und da war die Idee, es war noch ein bisschen Geld übrig und man möchte einen großen Namen haben, der dann die Audiospur liest. Und da waren die beiden Kandidaten rechts unten am Start, also William Shatner, Captain Kirk oder Leonard Nimoy, der jetzt leider von uns gegangen ist, als Spock, wobei die Legende sagt, William Shatner war die erste Präferenz. Nee, er stand zuerst auf der Liste. Man hätte lieber Nimoy Spock gehabt, aber Kirk kam halt und so hat man jetzt halt Kirk. Es gab ein paar Probleme. Shatner war dann beim Vorsprechen nicht ganz so glücklich damit. Man hat das irgendwie hingekriegt. Sie finden das alles, die Folie dann im Videostrom. Ich bin ja jetzt reproduzierbar. Das Wichtige ist, er hat das danach so dann doch so interessant gefunden, oder sie haben ihn dazu gebracht, dass er das alte GRAS-Manual von der Zeit signiert hat. Und dieses Artefakt ist jetzt letztes Jahr auch wieder aufgetaucht. Also ein altes GRAS-Manual, aber nur die erste Seite. Wenn Sie das sehen wollen, es liegt in Hannover. Dieses Video meanderte dann letztendlich rum, es tauchte 2004 bei der ersten Phosphor-G-Konferenz wieder auf, führte dann so ein Halbleben in YouTube und auch auf den lokalen Seiten, aber man hat es eher schwer gefunden. Das Wired Magazine machte sogar 2013 mal einen Artikel darüber, dass dieses Video in so einem Limbo-Zustand ist, also hat schon ein bisschen Popkultur erreicht. Und dann letztes Jahr, als wir das AV-Portal entwickelt haben, war die Idee, eben Jim Westerveld zu fragen, ob wir es nicht als Testfall benutzen können. Das hat er gesagt, ja, klar könnt ihr das machen. Und wir schauen mal, ob wir nicht noch was Besseres im Keller haben. Und es zeigte sich dann, dass wir, also Erfolgsgeschichte, ja, Sie finden das schöne GRAS-Video im AV-Portal der TIB. Es ist eine hochauflösende Version, die wesentlich besser ist als das, alles, was Sie vorher von YouTube kennen. Das können Sie jetzt visuell durchsuchen. Sie können Szenen genau suchen im Video. Sie können es runterladen. Auch Sie können sogar eine DVD bestellen, wenn Sie möchten. Das ist alles kostenlose Dienstleistung für Sie. Man kann in der Tonspur suchen. Also was William Shatner dann auch spricht. Es gibt eine Stelle, da sagt er, haltet eure Karten nicht eben in irgendwelchen Schränken vor, keep it in a computer. Das kann man so genau zitieren. Also wenn Sie Wert auf so etwas legen, überhaupt kein Problem. Dann fielen ein paar Auffälligkeiten in den verschiedenen Versionen des Videos auf. Also es gab ein altes YouTube-Video und dann gab es jetzt das neue, diese Grafiken, die Sie sehen. So etwas kann man jetzt auch hochgenau zitieren. Letztlich, wo sind die Unterschiede? Also wir haben leider keinen Director's Cut mit einem Happy End oder sowas. Aber es ist das gleiche Video, aber es hat ein paar schöne Details und über die kann man sich jetzt streiten. Gut, jetzt ganz kurz nochmal. Okay, es gibt dieses AV-Portal, ist ja nett. Wieso sollte ich mich da einbringen? Jetzt hier ein Beispiel von einem Video von Markus Neteler. Wenn Sie so ein Video machen, Sie wollen ja eine Außenwirkung haben. Irgendwas wollen Sie teilen. Und dafür können wir einen sicheren Hafen anbieten, sozusagen, der Sie nichts kostet und auch der Community dient, weil wirklich alles transparent ist. Es gibt zwei Wege dafür. Das eine ist, kontaktieren Sie uns, dann wird das Video entsprechend, man kann das Video direkt hochladen. Es wird qualitätsgeprüft und eingestellt. Aber, und das erklärt, wieso jetzt auch die Inhalte der letzten Vosges-Konferenzen da sind, die Referenten, das sind die spezialisierten Bibliothekare, die die Qualität checken, die beobachten natürlich auch die freien Kanäle wie YouTube. Und in der Hinsicht werden auch Sachen, die unter der Creative Commons Lizenz sind, dort reingestellt. Wenn Sie etwas auf YouTube stellen und uns und dem Rest der Welt, inklusive der TEB, das Recht geben, dann können wir das auch da zeigen. So, gut, also das spart Ihnen Recherchehölle und Räder neu erfinden. Gut, das war das nochmal alles zusammen, springen wir das. Und das ist jetzt das allerletzte Folie nochmal. Was heißt das eigentlich für uns hier als Vosges-Community? Und ich glaube, das ist nicht zu klein, diese Aussage. Die TIB unterstützt, wir als Nationalbibliothek unterstützen wir Wissenschaft und Forschung. Dadurch, dass wir aktuelle Inhalte, die wirklich cutting-edge sind, vorhalten. Und damit dienen wir unter anderem der Community, aber auch dem Rest der Welt. Und letztendlich, das, was wir hier machen, ist relevant für die gesamte Gesellschaft. Das sollten wir nicht vergessen. Da können wir wirklich mal innehalten und uns auf die Schulter klopfen. Und aus Sicht der Bibliothek ist es wirklich ziemlich wichtig, dass das, was hier geleistet wird, vorgehalten wird und Sie dafür Credit kriegen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Peter, für den Vortrag und ich denke auch vielen Dank im Namen aller für deine sonstige Arbeit, die du gerade vorgestellt hast für die Vosges-Community. Wer das Gras-Video nicht kennt, ich kann das auch selber persönlich empfehlen, vielleicht gar nicht so sehr wegen der Gras-Inhalte, sondern auch, was man da noch alles an alten Arbeitsmethoden und Hardware so rumstehen sieht in dem Film. Wir haben jetzt noch 2-3 Minuten für Fragen, wenn es welche gibt. Dann frage ich nochmal, weil ich das nicht ganz verstanden habe. Wenn es jetzt Videos gibt von der Vosges zum Beispiel, zufälligerweise habt ihr die jetzt ausgewählt, um die als Referenzen zu laden, wenn das neue hinzukommen. Ja. Müssten wir als Anwender oder als Ersteller der Videos auch die Metadaten sinnvollerweise bei euch dafür eingeben oder wie funktioniert das dann?
Im Fall von jetzt Videos, die der Vosges e.V. beispielsweise auf YouTube publiziert, so ist es letztes Jahr auch gelaufen, gibt es eine Anfrage dann von der Bibliothek an die Urheber der Daten im Sinne von, hallo, die Daten sind interessant, wir würden die gerne einstellen. Können Sie zusätzliche Metadaten dazugeben? Das kann ein Ja oder ein Nein sein, das geht in beiden Fällen dann weiter. Also die Basisdaten müssen natürlich sein, wie heißt das Werk, wer ist der Urheber, unter welcher Lizenz steht es. Gegebenenfalls dann noch weitere Details. Danach erfolgt allerdings auch diese automatische Erschließung. Also man muss da nicht alle Texte abtippen oder so weiter händig. Das läuft automatisch. Also es ist eigentlich ein sehr einfacher Prozess.
Okay, danke.
Liegen die Daten dann in Hannover auf dem Server oder wer macht das oder für wie lange ist das gesichert, auch finanziell vielleicht?
Wir benutzen eine verteilte Infrastruktur. Derzeit liegen die Daten in München, aber also da müssen Sie sich auch nicht drum kümmern. Das Wichtige ist, dass aus bibliothekarischer Sicht eine Langzeitarchivierungsstrategie dahinter steckt. Wir gehen davon aus sowieso, dass das, was wir heute machen, in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Und die Bibliotheken haben relativ viel Erfahrung damit, Sachen aus der Vergangenheit in die Jetztzeit zu holen. Und das sollte ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber wenn Sie Bibliothekare richtig ärgern wollen, dann sagen Sie denen, dass Sie einen USB-Stick einchecken wollen. USB-Sticks sind ganz schwer zu erhalten. Das ist derzeit wirklich Entwicklungsthema, wie man damit in Zukunft umgehen kann. Tun Sie das bloß nicht. Okay.
Gut. Wir werden es nicht tun. Okay.
Danke.
Noch eine Frage. Hätten wir noch Zeit? Wenn nicht, gut, nochmal vielen Dank an Peter. Vielen Dank fürs Zuhören und wir bauen hier vorne kurz um.